Martin?
Mhm.
Von nichts kommt nichts.
Endlich greift das Filmmagazin mal durch, finde ich gut, Lukas, dass du mit diesen Mythen mal ein bisschen aufräumst. Wir müssen mal ein bisschen das Tempo anziehen, würde ich sagen. Ne? Hast du vollkommen richtig erkannt. Man muss, wenn man viel will, muss man auch
viel leisten.
Viel leisten.
Viel leisten. Ja,
und wer viel leistet, wird auch entsprechend entlohnt.
Genau.
Deswegen sind wir auch wieder dabei beim Filmmagazin, pünktlich. Ich hoffe, ihr seid auch dann am Sonntag direkt eingeschaltet, wenn diese Folge online gehen wird. Ansonsten auch in der laufenden Woche. Herzlich willkommen beim Filmmagazin. Ich bin der Hallo. Martin.
Ich bin der Lukas. Und wir arbeiten hart, um euch jede Woche hier eine Folge präsentieren zu können. Was ist mit diesen kryptischen, diese kryptischen liberalen Slogans auf sich hat, da sprechen wir gleich drüber. Erstmal die große Empfehlung, einfach mal uns zu schreiben.
mach doch
auch mal was.
Mach mal. Nicht nur immer wir. Wir geben euch so viel. Deswegen, ihr könnt uns auch was geben, weil ihr müsst manchmal auch was leisten, ganz ehrlich. Ihr solltet auch mal ein bisschen was für uns tun. Aber dann kriegt dafür bestimmt auch sehr viel. Vielleicht nicht von uns, aber vielleicht von anderen, aber auch natürlich auch von uns, weil wir sehen natürlich eure Kommentare, die ihr zum Beispiel auf Instagram schreiben könnt, mit was eure Gedanken, Nöte oder Vorschläge sind. Aber auch auf unserer Webseite für magazin.audio gibt es auch Möglichkeiten, uns zu erreichen, zum Beispiel auch unsere Mailadresse oder die Kommentarfunktion, ist auch immer noch eingeschaltet und funktioniert.
Ja, funktioniert sehr gut. Also probiert es einfach mal aus. Wir sprechen heute über Arbeit, habe ich so rausgehört.
Wir haben auch mal vor ein paar Folgen was über Büros, deswegen ist das vielleicht ein bisschen zusammenhängend, also zumindest thematisch ein kleines bisschen zusammenhängend.
Mhm. Aber ganz anders. Und wir haben ja auch was über die ganzen Streiks gemacht, die in Hollywood waren, aber wir haben da über Arbeitsbedingungen gesprochen, die im Vergleich zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, fast noch Luxus sind.
Stimmt. Also man könnte fast sagen, also in der Entertainment-Branche ist natürlich das auch eine Ausbeuterbranche. Ja. Das kann man, glaube ich, auch so bezeichnen. Absolut. Weil das lässt sich absolut großartig miteinander kombinieren, weil wer in der Entertainment-Branche arbeitet, liebt das wahrscheinlich, liebt dieses Medium, für was er arbeitet, weil er Kunst macht oder etwas, wofür er sich total begeistert. Und das ist natürlich ganz toll, um sich ausbeuten zu lassen. Ja. Jemand sagt, für meine Kunst, für das, was ich liebe, für das, was ich später dann im Fernsehen, im Kino sehe oder irgendwo anders, dafür gehe ich auch gerne mal, mache ich gerne Überstunden. Deswegen ist die Unterhaltungsbranche auf jeden Fall eine Ausbeuterbranche. Und es gibt nochmal ein ganz bestimmtes Land und ein ganz besonderes Medium innerhalb der Unterhaltungsbranche, die nochmal ganz besonders aufgrund ihrer Geschichte nochmal sich sehr gut dazu eingelassen, ausbeuten zu lassen.
Ihr habt es schon in dem Titel wahrscheinlich gelesen, es geht heute mal wieder Überraschung um Animes. Und vielen von euch wird das ja auch nichts Neues sein, dass in der Animationsbranche in Japan Arbeitsbedingungen herrschen, die, ich sag mal so, mit dem deutschen Arbeitsschutzgesetz nicht vereinbar wäre, mit den Arbeitsschutzgesetzen, aber auch mit den japanischen eigentlich nicht vereinbar sind, das ist der Witz an der ganzen Geschichte. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, denn es gibt einen aktuellen Fall, wir haben einen aktuellen Anlass, um darüber zu reden. Und zwar gibt es einen aktuellen Anime, der sehr gut läuft, sag ich mal, der schon in der zweiten Staffel ist. Eine der größten Produktionen, die dieses Jahr so on air geht, und zwar die zweite Staffel von Jujutsu Kaisen. Eine Anime-Serie, die 2020 gestartet ist. Als Manga 2018, genau. Und die sehr positiv vom Publikum aufgefasst worden ist, weil sie sehr qualitativ hochwertig animiert ist, es ist ein Shonen-Anime, darüber haben wir schon öfter gesprochen, also ich sag mal so, Zielgruppe junge Männer, sehr actionbasiert, ist ein Action-Anime, es geht um einen jungen Itadori, der an einer Oberschule ist und dann so ein bisschen was mit Okkultismus zu tun bekommt, und dann sieht er sozusagen oder taucht er plötzlich in eine Welt ein, die tatsächlich etwas zu tun hat mit Geistern, Flüchen, Dämonen, Und wir gehen aber relativ schnell aus diesem Schulsetting, also aus diesem klassischen Oberschulsetting raus und finden uns an einer Jujuzisten-Akademie wieder.
Was ist denn das?
Ja, die Jujuzisten im Prinzip die Flüche austreiben.
Also was wie ein Exorzist. Kleines bisschen.
Ja, doch, weniger doch, katholisch. Der Vergleich. Ja, genau. Der Vergleich ist durchaus berechtigt, würde ich sagen. Und es gibt natürlich auch noch so eine größere Geschichte. Er ist nämlich was Besonderes, aber nicht unbedingt durch sein eigenes, durch sein eigenes Können oder so. Das kommt erst später so ein bisschen, sondern weil er einen Link hat. Er ist so ein bisschen, ich sag mal so, wer Naruto gesehen hat, wird diese Geschichte so ein bisschen kennen, denn in ihm ist, ganz verkürzt, Leute, die die Serie auch gesehen haben, werden mich jetzt schlagen, aber für alle, die Serie nicht gesehen haben und nicht sehen werden, er ist so ein ganz kleines bisschen, wohnt sozusagen einer der gefährlichsten Dämonen, der überhaupt in ihm und bricht auch manchmal hervor und hat ganz viel Kraft und so. Darum geht es auch jetzt in der aktuellsten Folge in der zweiten Staffel, da sind wir schon ganz tief in der Geschichte drin, das brauche ich jetzt glaube ich nicht nochmal ausbreiten. Vielleicht sollte man dazu sagen, die Serie hat, was Animationstechnik angeht, nur gewonnen im Zuge der zweiten Staffel. Also es ist nochmal, die erste Staffel ist gut, die zweite Staffel ist grandios, die ist fast schon Kino. Also das ist so, es gab ja zwischendurch auch einen Kinofilm, Jujutsu Kaisen Zero, der sozusagen zwischen der ersten und der zweiten Staffel kam. Und
warum heißt es denn Zero? Müsste nicht 1.5 heißen?
Weil es Vorgeschichte erzählt, so ein bisschen.
Aber wenn zwischen 1 und 2?
Der kam zeitlich zwischen erster und zweiter Staffel, aber er spielt vorher. Er spielt vorher und erzählt uns eine Geschichte über wichtige Hauptfiguren oder wichtige Nebenfiguren, würde ich fast sagen. Und ja, da war kein Unterschied zu erkennen. Also da ist die zweite Staffel fast noch hochwertiger als der Kinofilm. Das ist wirklich enorm. Also es sieht toll aus. Also wirklich Gänsehautmomente. Deswegen kommt die auch beim internationalen Publikum natürlich richtig gut an. So, aber wir haben ja vorhin ja über den aktuellen Fall sprechen. Und zwar haben sich letzte Woche ein paar Animatoren geäußert, auf X, glaube ich, und manche der Posts sind auch schon wieder gelöscht, denn sie waren offenbar mit der 16. Episode der aktuellen Staffel nicht so ganz zufrieden. Einer hat sogar gesagt, auch dieser Post ist inzwischen gelöscht, deswegen können wir hier nur aus Zweitquellen zitieren. Er hat wohl sinngemäß gesagt, die ist erst zu 30% fertig gewesen. Also man ist nicht zufrieden mit der Arbeit oder mit den Möglichkeiten, wie man die Arbeit abliefern konnte. Einer hat sogar gesagt, es wäre sehr unerfreulich, wenn die Animationsqualität gelobt würde, denn das Studio habe das nicht verdient und es sei wohl auch das Beste, alles hinzuwerfen und beim Verlassen des Gebäudes des Studios die Schlüsselkarte in den nächstgelegenen Abfalleimer zu werfen.
Recht eindeutig.
Und es wird noch extrem, also es gibt auch noch extremere Posts. Aber ja, das ist sozusagen der Ton und der aktuelle Zwischenfall. Man muss auch sagen, also die Folge sieht grandios aus, das muss man sagen. Es gibt aber es ist eine sehr actionlastige Folge und es gibt so einen leichten Change in der Detailtiefe der Animation. Das gibt's häufiger, dass so extrem actionlastige Szenen dann oftmals an Detailgrad verlieren. A, natürlich.
Weil es so schnell passiert auch, dass man es nicht sehen soll.
Man muss es nicht sehen, weil es wirklich schnell passiert. Da kann man dann auch wirklich Zeit sparen sozusagen, wenn man nur eine Sache ohne Schattierung kolorieren muss und so weiter. Allerdings wäre mir das in Jujutsu Kaisen noch nicht aufgefallen, dass das bisher schon irgendwie mal so groß passiert ist, auch in Action-Animation. Es sah trotzdem wirklich krass aus, aber es fällt auf. Und dass das wahrscheinlich aus einer Perspektive von jemandem, der das gemacht hat und der gesagt hätte, wir hätten das gerne in einer anderen Qualität geliefert, sehr störend ist, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und das ist der Punkt, an dem wir uns, glaube ich, mal wegbewegen müssen, so von Jujutsu Kaisen an sich und mal hingehen müssen und schauen müssen, wie sieht's denn eigentlich in der Anime-Branche aus? Denn das ist häufig ein Problem. Ich hatte ja mal eine Folge gemacht, ich glaube, ich weiß gar nicht, war das Anfang diesen Jahres oder Anfang letzten Jahres? Ich habe das Zeitgefühl komplett verloren, wo es um Nadja ging.
Das war schon ein bisschen länger her. Da waren wir, glaube ich, noch in unserem alten Büro.
Ja, das kann sein. Ein Anime, der schon alt ist, der, glaube ich, Ende der 80er veröffentlicht wurde. Ein frühes Werk von Hideaki Anno, das dann auch irgendwann später im Laufe der Serie stark und drastisch an Qualität verliert. Einfach auch, weil der Druck zu groß wird, das Geld groß ist. Also es ist ein Problem, das gibt es schon seit Jahrzehnten tatsächlich. Japan hat sich ja auch lange mit Animes gebrüstet oder brüstet sich teilweise immer noch mit Animes im Rahmen dieser damals Cool Japan Politik, wo es darum ging, nach diesen düsteren 90er Jahren, auch darüber haben wir oft schon gesprochen in Bezug zu Japan, wieder oder ein gutes Bild zu vermitteln von einem modernen, coolen Japan eben. Es kommt mit einem Preisschild dran, sage ich mal. Und das Preisschild, das müssen oftmals, oder die Rechnungen müssen oftmals eben die Arbeiterinnen und Arbeiter, die Zeichnerinnen und Zeichner bezahlen. Zumindest wirkt es so.
Hat sich denn das Studio MAPPA, hat das ja den Anime gemacht, haben sie sich auch geäußert zu diesen Vorwürfen, als dann doch einige Posts dann zusammengekommen sind und dann schon ja auch die Öffentlichkeit darauf geschaut hat?
Also ich habe noch keine offizielle Stellungnahme dazu gefunden, um ehrlich zu sein, vom Studio. Das Problem liegt auch, glaube ich, ein bisschen tiefer. Also vielleicht muss man dazu mal gucken, wie funktionieren denn viele Produktionen? Wie funktionieren denn überhaupt viele Anime-Produktionen? Weil das ist nicht vergleichbar mit dem, wie es in Deutschland passiert. Hier gibt's ja sowieso, die Animationsbranche hier in Deutschland ist ja sowieso, ich sag mal, eher Indie unterwegs. Was nicht heißt, dass es keine tollen Arbeiten gibt, ne? Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber weltweit spielen die, glaube ich, eine untergeordnete Rolle.
Also ich weiß nicht, kannst du mir einen Langfilm, einen Animationslangfilm nennen aus Deutschland? Das sind, kannst du, glaube ich, wirklich an einer Hand abzählen, ja, die in den letzten 10 Jahren erschienen sind. Ja. Ich weiß, es gibt einen Sieben-Zwerge-Animationsfilm von Otto. Hier kommt aus Deutschland, ansonsten wird es bei mir schon dünn.
Ja, na, seit Werner war das.
Oh, Werner, stimmt. Es gibt Dieter, der Film.
Aber sind die spielen die international eine Rolle?
Ja, auf gar keinen Fall.
Also auch in Deutschland.
Besser auch, ja, so, glaube ich, in den meisten Fällen.
Aber in Deutschland, also da müsste man jetzt wirklich nachgucken.
Ja, es gibt, glaube ich, recht
wenig. Ja. Man hat ja auch, also tatsächlich auch die man mit Deutschland verbindet, ne? Heidi zum Beispiel, also sind ja auch schon viel, viel älter.
Und die sind ja auch nicht wirklich deutsch.
Nee, die kommen aus Japan. Oder die sind ja Auftragsproduktion. Ja. Ich glaube, Amerika ist ja noch ein ganz großer Animationsmarkt, der gigantisch groß ist, aber gibt es sicherlich auch problematische Arbeitsbedingungen, vor allem wenn dann immer wieder bestimmte Parts verlagert werden nach Indien und China zum Beispiel, wo dann die Arbeitsbedingungen auch nicht so toll sind. Das macht Japan übrigens auch mit Korea und mit Vietnam. Was nicht heißt, dass es den Leuten in Japan deutlich besser geht beim Animieren. Da geht es aber viel um Geld sparen. Wie funktioniert das in Japan, um das mal zu sagen? Also es ist dort nicht so, dass es jetzt ein großer Verleiher sagt, ich produziere jetzt einen Film oder ein Studio, sondern es gibt sogenannte Produktionskomitees, die gebildet werden. Das sind im Prinzip Koalitionen aus Unternehmen. Das sind in den meisten Fällen eben Manga-Verlage, es sind Spielzeughersteller. Es können aber auch ganz andere Unternehmen sein, die aber alle ein Interesse daran haben können, mit etwas Geld zu verdienen, beispielsweise mit einer Marke. Mache jetzt mal ein Beispiel, Attack on Titan, ich mache mal ein fiktives Beispiel. Wir haben einen tollen Manga. Es gibt einen tollen Manga, du bist ein Spielzeughersteller und ich bin der Verlag, der diesen Manga veröffentlicht hat. Ich habe als Verlag natürlich Interesse, möglichst eine hohe Auflage mit meinem Manga zu erzielen. Und in Japan spielt das eine sehr große Rolle, die Auflage des Mangas. Und man kann das auch sehen, dass wenn ein Anime zu einem Manga sehr erfolgreich ist, dann kaufen die Leute natürlich auch, lesen weiter beispielsweise. Das gibt's ja hier auch. Ne?
Oder entdecken erst den Manga.
Dann gibt's ja immer die Diskussion, was ist eigentlich besser? Oh, ich habe ja viel früher schon den Manga gelesen und so weiter. Also das spielt eine Rolle. Ne? One Piece, ich bin im Manga aktuell, bedeutet, ich bin dem Anime lange voraus und so weiter, habe einen Wissensvorsprung. Also wie gesagt, spielt eine Rolle. Dass mein Interesse, dein Interesse als Spielzeughersteller, ist natürlich Spielzeug zu verkaufen. Und wenn du an unserem XY-Manga die Rechte dafür bekommst, dann kannst du damit richtig viel Geld verdienen. Wenn das nämlich durch die Decke geht und man damit ordentlich Spielzeug verkaufen kann oder nicht nur Spielzeug-Merchandise, natürlich auch nur T-Shirts und so weiter und so fort. Toll.
Ja, und ich finde es auch richtig gut, dass du dann, wenn du daraus ein Anime machst, dass dann auch schon das Design dann schon fertig ist. Ich meine, es ist natürlich auch im Manga schon fertig, aber es wird natürlich mal ein bisschen überarbeitet.
Gibt es in Farbe?
Gibt es in Farbe und dann kann ich schön, dann kann ich das einfach in den 3D-Drucker einfach geben und zack, habe ich mein Spielzeug. Muss ich gar nicht so sehr...
Synergien. Ja. Dann habe ich natürlich auch, dann gibt es natürlich auch die großen TV-Sender, die auch mit teils von so einem Production-Committee sein können, die natürlich auch ein Interesse haben, geguckt zu werden, Werbung zu verkaufen währenddessen. Und wer könnten dann noch so profitieren? Man kann dann so Deals machen, auch zum Beispiel mit Autoherstellern, Spiele. Wir können ja auch noch Spiele produzieren. Wir brauchen Mobile Games, wir brauchen was für die PlayStation. Wir gucken mal noch, ob wir noch ein PC-Spiel irgendwie rausbringen. Für die Switch auch noch was. Obwohl es
tatsächlich wenige Anime-Videospiele gibt, die wirklich auch groß... Es gibt natürlich zu Naruto und One Piece und Dragon Ball. Ja. Es gibt aber tatsächlich, was ein bisschen verrückt ist, keine richtigen Hochglanzdinger. Produktion. Das sind meistens so ein bisschen eher so im Mit-Budget-Bereich. Aber die gibt es natürlich auch viel.
Ja, ich würde aber fast sagen...
Aber es gibt nicht so diesen einen Blockbuster-Qualität.
Naja, aber ich glaube, es gibt so ein ähnliches Konstrukt zumindest. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Anime-Konstrukt ist, aber es gibt ja auch das im Spielbereich. Ne? Bei Final Fantasy beispielsweise, Square Enix, da hängt natürlich dann auch wieder Spielzeughersteller und so weiter mit dran. Kann man unendlich fortführen, glaube ich, die Liste auch da. Und der japanische Markt ist ja auch nochmal ein anderer. Ne? Also wir haben ja, es gibt ja ganz viele Spiele zu Animes oder auch mittlerweile Animes zu Spielen. Da ist das Ganze dann sozusagen umgedreht, wo es die Spiele bei uns oftmals Mobile Games gar nicht gibt, die nur für den japanischen Markt gekommen sind, wo wir aber mittlerweile ja die Animes bekommen. Gab es jetzt auch ein ganz aktuelles Beispiel. Ich habe leider den Titel vergessen. Aber auch sowas Beliebiges, wo das auf dem Mobile Game basiert. Der Anime ist auch nichts Neues. Genauso wie zuletzt hat ja auch Nier Automata eine Anime, auch Square Enix Spiel, eine Anime-Umsetzung bekommen, die aber irgendwie dann versandet ist, also die auch mit Probleme mit Corona hatten tatsächlich und dann ging es irgendwie einfach nicht mehr weiter nach 8 Folgen. Auch ein bisschen schade irgendwie. Aber ja, also so funktioniert das im Prinzip. Und wo kommen dann die Studios ins Spiel? Also die großen Anime-Studios, die werden beauftragt von diesen Production-Committees. Das hat Vor- und aber auch Nachteile. Ein Vorteil ist, das Risiko ist ein bisschen ausgelagert. Ne? Diese Production-Committees, die werfen Geld zusammen und sagen, hier zu diesem Festpreis produziert ihr uns die Folge. Oder nicht die Folge, sondern die Staffel beispielsweise oder je nachdem, wie wir den Vertrag geschlossen haben. Und damit kommen natürlich Probleme erstmal. Ne? Das bedeutet, ich habe nur ein gewisses Budget und alles, was ich dann an Qualität drauflege, das kann ich im Zweifel selbst zuschießen. So, das bedeutet, wenn
man kann da nicht nochmal groß nachverhandeln. Man hat da eigentlich mehr oder weniger eine feste Summe.
Nee, der Vorteil ist, das Flop-Risiko liegt nicht bei mir. Das Flop-Risiko liegt natürlich bei mir, wenn ich jetzt 5 Produktionen mache, die rote Zahlen schreiben und schlecht sind, dann werde ich wahrscheinlich insolvent gehen, weil mich auch keiner mehr beauftragt. Aber wenn was floppt, habe ich nicht unmittelbar einen wirtschaftlichen Totalschaden dadurch. Ne? Natürlich hab ich dann aber auch nichts von einem großen Hit. Ne? Wenn ich dann natürlich den krassen Anime of the Year mache, habe ich am Ende nichts gewonnen. So. Und da sind wir dann, glaube ich, auch bei dem einen Problem, das oft beschrieben wird, auch, nämlich dass Studios oft geleitet werden von, also die richtigen Animationsstudios werden oft geleitet von Künstlerinnen und Künstlern, denen was an dem Produkt liegt, an dem Kunstwerk liegt. Man hört das ja immer wieder, dass irgendwie Animatorinnen zusammen sich schließen und ein Anime-Studio ein eigenes aufbauen, weil es ihnen bei ihrem Ursprungsstudio nicht gefällt oder so und so weiter und so fort. Das haben wir in der Nadja-Folge auch drüber gesprochen, dass Hideaki Anno ja irgendwann dann auch das Studio Gainax mitgegründet hat, weil er vorher nicht zufrieden war und so weiter. Das ist also so, sag ich mal, oftmals von Kreativen gegründetes Business zumindest. Und dann ist der Anspruch natürlich auch da. Dann kommt aber auch von der anderen Seite noch ein anderes Problem. Auch junge Menschen, die in die Branche wollen, sind oftmals sehr leistungsbereit. Nicht nur, weil sie jung sind, sondern auch, weil sie Lust haben und da rein wollen.
Und eine Gesellschaft aufwachsen, die einem erzählt, dass man sich
aufopfern muss. Und es ist teilweise, also es ist nicht nur in Japan, es ist ja auch so. Es ist dort teilweise so, wenn du kommst ja sonst nicht rein. Denn, und da haben wir ein anderes Problem, natürlich hat Japan auch einen Fachkräftemangel, wie wir auch. Aber nicht unbedingt.
Das Problem.
Ja, aber nicht unbedingt in der Anime-Branche. Weil so viele Leute da rein wollen, dass die Studios teilweise gar keine Not haben, zu sagen, machen wir mal ein gutes Angebot oder so, sondern, jo, wenn du halt nicht hier unser In-Between-Animator sein willst, dann macht's halt jemand anders. Also, vielleicht auch nochmal da kurz erklären, es gibt durchaus auch gut bezahlte Animatorinnen und Animatoren. So manche Keyframe-Artists, also die Leute, die wirklich die wichtigen Frames zeichnen. Und dann gibt es sogenannte Inbetweeners immer noch. Es ist nicht analog, aber es wird schon am Computer auch oft gezeichnet. Aber eben trotzdem einzeln. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass das alles nur noch, wenn man mal manchmal so hört, oh, das ist doch alles nur noch am Computer und dann bewegt man das da in Programmen und so. Nee, es werden schon noch Einzelframes gezeichnet. Die werden dann natürlich manchmal auch gescannt, manchmal auch am Computer gezeichnet, nochmal ein bisschen nachgebessert und so weiter. Manche Effekte entstehen am Computer, aber sozusagen das Grundbusiness ist in weiten Teilen immer noch genauso. Und diese Inbetweener werden eben nochmal deutlich schlechter bezahlt, weil die zeichnen immer nur in Anführungsstrichen, von Bewegung A zu Bewegung B alles, was dazwischen kommt. Ne, man hat ja also 24 Bilder pro
Sekunde. Klassische Fließbandarbeit, könnte ja man sagen, die man gut auch auf Leute, auf etwas nicht ganz so gut ausgebildete Leute
Oder noch nicht aufstrebende Leute,
die man sagen muss, da lernt man erstmal das Wissen, aber die kann man natürlich auch sehr gut ausbeuten, weil die noch nicht so viel Erfahrung haben.
Ja. Jetzt kommt noch eine andere Dimension dazu, und zwar ist die Anime-Branche, kann man sagen, in den letzten Jahren, ich würde jetzt Corona mal ausklammern erstmal, weil wir, natürlich gab es da auch viele Probleme für die Anime-Industrie, aber erstmal gibt es da noch keine richtigen Zahlen, die ich dafür gefunden habe. B, scheint es sich auch ein bisschen zu erholen. Und D, ja, ist der Trend einfach so enorm ansteigend, dass man da nicht, also dass man davon ausgehen kann, dass es so weitergeht. Die Anime-Branche hat sich, also ich habe irgendwo gelesen, dass sich die Revenues, also die Einnahmen mit Animes in den von 2010er, von Anfang der 2010er Jahre, der globale Anime-Markt allerdings, ne, verdoppelt hat bis 2019. Das sieht man auch, es gibt, guck mal, es gibt einen Vox-Artikel, den verlinken wir in den Shownotes. Da gibt es eine Statistik, wo man das auch gut sehen kann. Also wie viel gewachsen dieser Markt ist. Und das hat sich eben nicht unbedingt auf die Animatorinnen und Animatoren ausgeschlagen, sondern eher sind die Gewinne immer größer geworden von den großen Konzernen. Also man kann jetzt richtig schön damit Geld verdienen. Eben diese Probleme, die wir gerade beschrieben haben, die führen halt dazu. Ne? Es gibt immer wieder auch so kleinere Projekte, wo beschrieben wird, wie man helfen will. Also es gibt tatsächlich so ein paar kleine Organisationen, die sich gegründet haben, aus Animatorinnen und Animatoren, die dagegen ankämpfen wollen. Es gibt auch, ich glaube, die New York Times hat in dem Artikel mal auch beim japanischen Wirtschaftsministerium oder Arbeitsministerium nachgefragt. Dort ist das Problem natürlich durchaus bekannt. Dort sagt man aber, ja, wenn die Leute sich nicht bei uns melden, dass das Arbeitsrecht verletzt wird, dann können wir auch nichts machen und die Leute melden sich halt nicht, weil sie sicherlich ein Teil der Wahrheit auch, dass sie glauben, diese Arbeit leisten zu müssen. Auf der anderen Seite natürlich, dass sie keine andere Möglichkeit haben, wenn sie...
Oder es gar nicht erst wissen, dass hier eine Straftat begangen wird vom Arbeitgeber. Oder dass sie sich am Ende auch nicht trauen, zu machen, weil man dann Angst hat vor den Konsequenzen.
Ja, und es gibt auch, also auch in dem Vox-Artikel beispielsweise gibt es auch ein extremes Beispiel von einem sehr großen, bekannten Studio, wo die Leute angeblich 400 Stunden pro Monat gearbeitet haben und teilweise 37 Tage am Stück gearbeitet haben, was dann oftmals auch dazu führt, dass Leute einfach an Arbeit auch sterben. Da gibt es ja im Japanischen sogar einen Begriff dafür, Karoshi, oder eben sich selbst das Leben nehmen, weil sie keinen anderen Ausweg mehr sehen, und das ist ein großes Problem einfach in Japan. Es gibt trotzdem immer wieder so Projekte, zum Beispiel hat sich Netflix 2019 zusammen mit dem Studio WIT. Das ist auch ein großes Studio, das vor allem durch seine anfängliche Arbeit, bevor das dann an Studio MAPPA ging, an Attack on Titan berühmt geworden ist. Jetzt auch ein großer Netflix-Hit, Vinland Saga, die zweite, also die erste Staffel auch. Die zweite Staffel, ich weiß gar nicht, ob die noch bei WIT liegt, aber ist auch ein großes Ding. Die daran arbeiten. Und da gab es auch Projekte, um junge Animatorinnen zu unterstützen auf ihrem Karriereweg und so weiter. Aber das ist halt alles so keine große Bewegung, glaube ich. Das ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, da tut sich jetzt richtig was. Da steht auch, glaube ich, kein großer Streik bevor, muss ich sagen, wie in den USA jetzt beispielsweise.
Streitkultur in Japan ist? Also das ist mir gar nicht so bekannt. Nee. Gibt es da überhaupt? Also genau auch so. Politisch schätze ich das eigentlich als sehr konservatives, sehr, sehr konservatives Land ein, die ja dann auch, was auch konservativ im Sinne von Arbeitsrecht und Streikkultur jetzt zum Beispiel, wo dann einfach Frankreich zum Beispiel das komplette Gegenteil wäre, wo man einfach dann das Land anzündet, wenn man einfach findet, dass man 5 Euro mehr verdient hat.
Das passiert in Japan eher nicht.
Was in Japan, glaube ich, nie passieren würde.
Nee, also ich glaube, also die Streikkultur in Japan ist relativ wenig ausgeprägt. Sehr konservativ, sehr wirtschaftsliberal auf jeden Fall, wenn man sich mal die anschaut, welche Partei in den letzten Jahrzehnten oder eigentlich fast die, also seit 1945 die meiste Zeit in Japan regiert hat, dann gibt es ein spannendes Buch, das verlinke ich vielleicht auch nochmal in den Shownotes. Warte mal, ich kann es nochmal. Ah, ich sehe es sogar. Moment. Die Leute, die uns bei YouTube gucken, haben
die jetzt. Die können wieder, das jetzt sehen, die sehen jetzt, Buchcover.
Haben jetzt wieder einen Vorteil.
Dass wir vor allem, wirklich Sachen lesen.
Das Geilste ist ein Reklamenbuch. Also viel Cover gibt's da gar nicht zu sehen. Eins einfach Geschichte Japans. Sachbuch,
klein und dick.
Sachbuch Premium.
Aber echt kleine Schrift dadurch, ne?
Also wirklich kleine Schrift.
Also das ist jetzt vielleicht jetzt nicht wirklich so für Abendlektüre im Bett gedacht. Oder man schläft sofort nach einer Seite ein, weil man so angestrengt das liest.
Doch, also ja. Ist von ganz vielen verschiedenen AutorInnen, weil viele unterschiedliche Zeitepochen, also ich sag mal so, es geht wirklich die ganze Geschichte Japans steht da drin.
Echt, also jetzt nicht nur...
Nee.
Auf
von der Ur- und Frühgeschichte Krass. Japan bis heute. Gut. Im Prinzip. Und deswegen ist es auch so dick. Also es hat hier über 500 Seiten wirklich klein geschrieben. Und da hast du sogar noch Fukushima mit drin und so weiter. Also ich glaube, das ist ganz gut. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe das, was so jetzt so seit 1945 ist, schon gelesen, aber alles, was sozusagen ganz, ganz früher ist, ne, Frühgeschichte Japans und so weiter, auch sehr interessant, aber bin ich jetzt leider noch nicht dazu gekommen. Also das kann man sich mal zu Gemüte führen. Ja, und da ist es auch ganz gut beschrieben, ne, auch so diese große Umweltproblematik. Auch das, was ich gesagt habe mit den 90ern, mit den Verlorenen und so, geht es natürlich auch drum. Dann auch die Der Aufstieg, natürlich dieser rasante Aufstieg zur zweitgrößten Wirtschaftsnation nach 1945 der Welt. Wo man dann ja, da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht, diese Japan-Angst, die sich in den USA dann breit gemacht hat.
Wodurch das Cyberpunk-Genre mit entstanden ist oder ein Grund dafür. Wo man deswegen Angst wir unter hatte. Anderem Blade Runner deswegen haben.
Das stimmt. Gut, aber genug jetzt darüber. Eigentlich wollten wir eine Grundfrage stellen für diese Folge. Und die ist, geht das nicht anders? Geht Kunst nur, wenn man sich dafür kaputt macht? Ist denn das nur so möglich?
Man könnte auch die Frage vielleicht ein kleines bisschen umformulieren, um sie noch ein bisschen zuzuspitzen. Hm. Ist, Lukas, bist du der Meinung, dass Genies geboren sind oder Genies gemacht werden?
Hä?
Also ist, wenn du jetzt ein großer Musiker, ein großer Schriftsteller, ein großer Anime-Schreiber als auch Animator wirst du so geboren? Kannst du da, hast du einfach ein Talent für was oder wirst du gemacht zu allem?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, wie immer, der Mittelweg,
der Mittelweg
ist die richtige Antwort. Nein, ich glaube, also du brauchst natürlich schon auch Talent. Dem würde ich nicht widersprechen. Gerade bei sowas wie jetzt Zeichnen. So.
Also ich finde, Zeichnen ist eigentlich auch so ein Paradebeispiel, wo man sagt, brauchst du kein Talent, das kannst du, das lernen, das ist Handwerk. Du kannst auch lernen, dir einen Stuhl zusammen zu zimmern, so wie du lernen kannst, ein schönes Bild zu machen.
Naja, aber
du hast natürlich Vorinteresse.
Ja, aber ist das so? Also ist das wirklich so, dass jeder oder jede das lernen kann? Weil ich glaube zum Beispiel, Talent bedeutet aus meiner Sicht ja nicht nur, dass das angeboren ist, sondern das bedeutet auch, dass man sich beispielsweise dafür interessiert. Und das ist nicht bei allen der Fall.
Ja, so. Also ich erwähne es auch deswegen, weil es gibt tatsächlich auch, das hat auch jemand mal analysiert, das war nämlich ein ungarischer Pädagoge, Polga hieß der, Laszlo Polga. Und der war nämlich der Überzeugung, dass es keine Genies gibt, sondern Genies gemacht werden durch die Gesellschaft, geformt werden. Und das hat er auch bewiesen, indem er seine drei Töchter, die quasi zum Schachspiel getrieben hat. Und das sind tatsächlich die drei der größten Schachspielerinnen, die es auf der Welt je gegeben hat, hat er geschaffen durch sein Experiment. Das ist natürlich jetzt nur ein Experiment, was jetzt nicht für alles zeigt, aber es ist vielleicht ein Hinweis darauf und das ist zumindest dann auch meine Perspektive darauf, weil ich bin auch eigentlich der Meinung, dass es Genies nicht gibt, dass die auch natürlich mit einer Voranlagung, dass du natürlich ein gewisses vielleicht Talent irgendwo mitbringst, aber das wird dir ja auch jeder Trainer von irgendeiner Leistungssport dir erzählen, das beste Talent bringt es ja nicht, wenn du nicht trainierst und dafür ist für
natürlich
ein Zeichen, also du brauchst dann die Unterstützung irgendwie. Und deswegen finde ich auch, dass man sich für eine Kunst aufreiben muss, finde ich dann auch nämlich falsch, weil genau dadurch werden dann halt auch Leute, die es können, die es wollen, entmutigt. Und schaffen es dann eben nicht, weil die Geschichten, die Animes sehen, lesen wir gar nicht, die entmutigt werden durch genau solche Geschichten, 36 Stunden in Folge arbeiten, dich aufopfern. Wer weiß, wie viele großartige Animes oder Geschichten wir nicht erlebt, gehört, gesehen haben, weil die durch diese Arbeitsbedingungen verschreckt wurden oder halt mal ein großes Werk geschaffen wurde und man danach dann diese Person oder diese Personen dann abhauen.
Ja, oder weil halt irgendjemand gesagt hat, nee, dafür gibt es kein Geld.
Oh, es gibt kein Geld, genau.
Also das sehe ich vollkommen so. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur ein Extrem gibt. Also ich würde nicht sagen, dass du geboren wirst und dann das kannst, weil ich glaube zum Beispiel viele von, gerade von diesen Leuten, die wir bewundern, ne, so, also jetzt im Anime-Bereich, ne, so Leute wie Hayao Miyazaki oder Hideaki Anno oder noch diverse andere, die sind natürlich vom System auch. Alleine der Fakt, dass das fast alles Männer sind, hat ja was mit dem System zu tun. Ja. Aber die müssen ja auch beispielsweise, oder sie können ja mal, sie müssen ja wenigstens mal ein bisschen an Betriebswirtschaftslehre vorbeigekommen sein oder jemanden kennengelernt haben irgendwo, der oder die Ahnung von Betriebswirtschaftslehre hat. Auch das wieder ein Systemding. Aber natürlich funktioniert das auch nur so. Ne? Das ist klar. Das ist auch immer, es ist da auch eine Zahl, und ich glaube, ich finde auch vielleicht davon, es gibt Zufälle. Also ich glaube nicht daran, dass alles ich glaube nicht daran, dass es keine Zufälle gibt, sondern ja doch, es gibt auch Zufälle. Und es gibt auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Vor allem, wenn man auch noch bevorteilt wird.
Oder dass halt auch viele Kreative dann auch glücklicherweise zusammenkommen und dadurch dann etwas Großes entsteht, was dann gar nicht und da zu einem anderen Zeitpunkt vielleicht schon 3 Wochen später schon nicht mehr so passiert wäre. Ja.
Und da sind wir vielleicht, auch an dem Punkt, wo, also ich glaube, bei der Frage, die ich gestellt habe, geht Kunst nur, wenn man sich kaputt arbeitet? Da müsste man erstmal definieren, was eigentlich Kunst ist.
Was kaputt machen heißt ja, natürlich auch.
Das ist super nervig. Ich glaube, im Moment, ich sag mal so, geht Anime nur, wenn man sich kaputt macht?
Ja, unter den Bedingungen, die man sich selbst geschaffen hat, wahrscheinlich.
Und ich glaube, in dem jetzigen System
mit den Vorgaben,
ist das so.
Na klar. Es könnte natürlich auch in einem Konglomerat entscheiden, hey, wir bezahlen einfach 3-mal so viel Budget dafür und wenn dieser Anime übelst erfolgreich ist, dann verdienen wir als Unternehmenschef auch nur eigentlich nichts, wir sind vielleicht bei plus minus null und dafür geben wir alles ab.
Und da bist du wieder in der Traumwelt.
Genau, das ist natürlich eine Traumwelt, aber theoretisch, das wäre natürlich an sich möglich. Ja. Das natürlich jemand so entscheiden und so machen.
Ich sag mal, das gibt es ja auch in unserem Bereich im Journalismus, gibt es ja ähnliche Konstruktionen, ne, wo Profitoptimierung oftmals der Treiber ist für bestimmte Entscheidungen von Verlegern oder von, in Amerika natürlich noch krasser, ne, von großen Medienhäusern, Medienkonglomeraten. Und natürlich könnte man da sagen, nee, wir machen das jetzt alles gemeinwohlorientiert, was toll wäre. Mhm. Aber auch das ist ein Weg. Ne? Und ich glaube, also ich bin jetzt weit weg, irgendwie zu sagen, das und das muss jetzt passieren, aber ich weiß nicht, ob das ewig schon so weitergeht, aber vielleicht irre ich mich auch. Ich finde ja immer bei der Frage wichtig, haben wir als Konsumentinnen und Konsumenten, also wir können jetzt nicht, nach Japan gehen und sagen, ihr macht jetzt mal euer System besser. Wir können denen auch nicht empfehlen, was sie jetzt machen sollen. Aber wir können uns natürlich selber fragen, können wir was dazu beitragen, dass es besser wird? Und ich muss ehrlich sagen, mit dieser Entkopplung, die es da, also die es da gibt, und die ist ja nochmal stärker, weil wir jetzt so weit weg sind, weil das ist ja wirklich, Anime ist ja wirklich jetzt, ist eine Form, die naja, nicht ausschließlich, aber zu 99% aus, in Japan entsteht. Das heißt, wir kriegen die ja auch nur über den Mittelsmann vom Mittelsmann, der Mittelsfrau vom Mittelsmann sozusagen, kommen die zu uns irgendwann. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Natürlich kannst du sagen, du kannst immer sagen, nee, dann darfst du das halt nicht mehr nutzen. So, ja,
das ist natürlich auch mal sehr leicht, dann das alles auf total die leicht, Nutzer, ja. Oder Zuschauer und Zuschauerinnen abzuwälzen. Das ist dann halt wie,
klar.
Wenn du das, möchtest, dass Hühner besser behandelt werden oder dass dein Ei, was du isst, immer aus guter Haltung kommt, dass du dann halt nur das gute Ei dir kaufst, auch dass das Teure, was aus der Biohaltung kommt. Mhm. Dass man das dann halt nur auf den Nutzer abwälzt und dass sich quasi die Produzenten,
genau.
Die quasi das Huhn dann überhaupt erst dazu so misshandeln, dass die natürlich daraus fein sind, weil die sagen einfach, gut, wenn ihr unser billiges Ei nicht haben wollt, dann kauft ihr eben nicht, dann würden wir uns auch besser um das Huhn kümmern. Und so kannst du natürlich auch den Anime Leiter des Studios sagen, hey, wenn ihr halt ein Anime wollt, der besser bezahlt ist, wo die Leute sich nicht verausgaben, dann guckt eben den. Ne? Dann sind wir nicht dran schuld. Wir können euch zwar mehr Animes liefern, wenn wir und die so die Leute
ausbeuten. Da kommt natürlich auch schon mal ein Riesenproblem dazu, weil man weiß das ja gar nicht. Es steht ja nicht drauf, Fair Labor Anime oder so.
Genau. Das zum einen, und deswegen ist es, glaube ich, dann zumindest das Einzige, was man machen kann, wenn dann zu solchen Ereignissen kommt, wie bei Jujutsu Kaisen, dass es dann eben auch in die Öffentlichkeit schon gelangt, wo man darüber spricht und dass man eben auch, dass vielleicht dann auch irgendwo die Leute aus Japan merken, hey, das kriegt sogar der Westen mit, die Europäer und Amerikaner, auch die registrieren das, wenn wir uns hier melden. Mhm. Das ist, dafür gibt es eine Öffentlichkeit und das wird wahrgenommen. Und das baut natürlich schon Druck irgendwo auf und irgendwo auf lange Sicht. Da kann eine Schraube sein, die sich dann bewegt, um das mal hier zu ändern. Ja. Deswegen kann das, glaube ich, das dann vielleicht schon, was dann die Zuschauer, die Zuschauerinnen dann schon machen kann, ne? Wenn sie solche Nachrichten sieht, dass man darüber wirklich öffentlich redet und das Ganze schon eine Relevanz gibt, auf jeden Fall.
Ja, aber ich bin auch da, ehrlich gesagt, im speziellen Fall Anime ein bisschen ratlos, weil das ist ein langer Weg.
Ja, absolut, das ist absolut. Wirklich ein langer, super kompliziert. Das ist nochmal so viel schwieriger, als wenn das jetzt eine deutsche Produktion ist, wie zum Beispiel bei Til Schweiger, hat man zum Beispiel gesehen. Ja, das hat jetzt wirklich dazu geführt, da hat jetzt auch das Produktionsstudio von Manta Manta 2 auch nochmal eine unabhängige oder eine Untersuchung veranlasst nach dem Spiegelartikel und die da auch nochmal zu dem Ergebnis gekommen sind, ja, da ist ganz schön viel schief gelaufen. Und
ich glaube sogar mehr, als der Spiegel initial berichtet hat.
Genau, und deswegen, ja, wir wollen das ändern. Und das ist natürlich eine totale, wenn dann das dann auch letztlich dazu führt, dass sich die Produktionsbedingungen verändern, auch Til Schweiger nochmal seine Art und Weise, wie er Filme dreht, nochmal überdenkt, dann hat das natürlich total den Effekt gehabt. Mhm. Da hat es natürlich, ne, das war total eine deutscher Film, ein deutsches Medienhaus hat darüber berichtet, dann hat das deutsche Produktionshaus nochmal eine Kommission eingesetzt und das zu analysieren. Das war natürlich tippitoppi. Und vorher haben wir darüber gesprochen, hat die Öffentlichkeit über diese Vorwürfe gesprochen, gab es nochmal unabhängig davon nochmal Interviews, Aussagen. Da gab es wirklich einen Druck aufgebaut. Das ist natürlich so viel schwieriger, als wenn wir das jetzt hier machen und das in Japan dann das eigentlich passiert. Die werden das niemals mitbekommen. Deswegen absolut, ja, das ist super schwer, da einen Hebel irgendwie zu entwickeln, der irgendwie greift.
Ja, ja. Also, tja. Ich glaube, man kann da im Moment nicht viel machen, weil am Ende führt es ja dazu, selbst wenn man sagt, ja, dann guck's halt nicht. Dann gibt's halt, dann, und dann?
Ja. Aber gleichzeitig ist natürlich auch, Animes sind auch nur so groß geworden, weil eben die auch nicht nur in Japan so groß, so erfolgreich sind, sondern eben auch im Westen.
Ja.
Deswegen haben wir schon auch einen Einfluss insgesamt, oder zumindest irgendwie könnte man sich so organisieren, oder zumindest sollte man sich vielleicht nicht nur so kleinreden, da machen die Japaner eben ihr Japaner-Ding. Mhm. Die sind ja auch schon trotzdem von uns auch ein Stück weit abhängig, sollte man vielleicht sich auch bewusst, auch wenn es verständlicherweise super schwierig ist und wir sollten auf jeden Fall jetzt nicht alles nur auf uns abwälzen lassen, sondern am Ende ist es natürlich auch die Entscheidung der Produktionsstudios.
Was man natürlich auch nicht machen darf, ist da jetzt irgendwie den großen Moralzeigefinger zu heben aus deutscher Perspektive. Dazu neigt man vor allem in Deutschland natürlich auch oft, weil wir hier noch ein vergleichsweise gutes Arbeitsrecht hat, weil es eben, also das ist ja auch Verdienst von ganz, ganz, ganz großen Arbeitsbewegungen, ArbeiterInnenbewegungen, des letzten Jahrhunderts, kann man sagen. oder sogar mehr als des letzten Jahrhunderts mittlerweile. Na gut, 100 Jahre sind es schon sehr. Vielleicht sogar 150. Und das hat lange gedauert und es kommt heute auch, glaube ich, kommt natürlich auch mit einem Preisschild. Ne? Wir lagern ja auch viel Arbeit aus, die wir nicht machen wollen, die uns zu anstrengend ist. Ne? Also wir sind da natürlich, das sollte man nur immer dazu sagen, dass man da nicht so mit einem moralischen, guckt mal, Japaner, nehmt euch mal ein Beispiel bitte an uns, das ist auch Quatsch, das ist auch wieder rassistisch am Ende. Ja, also die Probleme sind halt überall. Ne? Sie sind halt nur hier, sie sind halt nur anders gelagert. Und in der Branche, sag ich mal, sehr deutlich sichtbar.
Ja, obwohl auch wiederum nicht, weil es dann irgendwie nur mal bei so Großproduktionen immer schon irgendwie brodelt. Aber ich habe Gefühl, es gibt noch nicht so eine große Bewegung oder so große Anlaufstellen. Ja, zumindest kommt hier ja. Natürlich nicht an. Wir kriegen natürlich auch nur diese Dinge halt mit. Ja. Wahrscheinlich, vielleicht gibt es in Japan, das kann natürlich auf jeden Fall sein, dass es da schon eine Öffentlichkeit dafür gibt oder auch Medien, die darüber häufiger berichten. Kann natürlich sein.
Ich glaube, man muss sich auch sagen, Medien funktionieren ja in Japan auch ein bisschen anders. Ne?
Das auch, ist so.
Ja. Aber ja. Ich habe immer noch so einen faden Beigeschmack, weil man keine Lösung präsentieren kann. Das ist schade. So für, wenn einem auch so ein Produkt oder eine Kunstform jetzt wie Anime mir sehr am Herzen liegt, ne? Das ist total schade. Schwierig dann kein Aber zu sagen. Aber es gibt keine Lösung im Moment.
Noch ein Aber.
Okay, wir hören jetzt auf mit den Abers. ihr könnt ja gerne mal eure Gedanken dazu schreiben, egal wo. Die Adressen sind bekannt. Bei Instagram erreicht ihr uns gut. Ihr erreicht uns auf filmmagazin.audio. Das ist uns natürlich am liebsten. Aber auch per Mail, mail@filmmagazin.audio. Oder bei YouTube kann man natürlich auch kommentieren. Also sagt uns gerne, wie ihr dazu steht. Oder ob wir vielleicht was vergessen haben, ob ihr vielleicht eine Idee habt. Was Positives. Oder ob wir falsch liegen mit was. Ne? Vielleicht ist es ja eine Lösung zu sagen, nein, ich konsumiere das nicht mehr. Keine Ahnung.
Kann auch. Wenn das alle sagen würden, wäre es auf jeden Fall eine Lösung. Aber das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich. Passiert. Aber ist auf jeden Fall eine Lösung.
Ja. Also, wir packen es, oder?
Ja,
packen wir es. Ist noch irgendwas passiert, was aktuell ist, dass wir nochmal über irgendwas sprechen müssen?
Es gab ein bisschen was. Es gab so einen ganz weirden Fall das gab's nämlich, dass so eine Werbung kopiert wurde vom neuen Film von Nathan Fielder. Den kennen vielleicht einige so als Comedian und Schauspieler. Der hat nämlich mit Emma Stone der hat so eine Miniserie gemacht, die, jetzt muss ich mal kurz nach, The Curse genau heißt. Und da hat sich dann in einem Film, ich bin so unvorbereitet.
Ich bin auch. Ja, wir haben uns ehrlich gesagt nur fokussiert auf das Thema heute. Vielleicht ist es auch gar nicht so.
Das ist okay.
Du kriegst das zusammen.
Okay,
er lebt gerade Recherche am.
Du musst das jetzt halt ein bisschen
drüber moderieren.
Drüber moderieren.
Ja, ist ja überhaupt gar kein Problem. Also, wir haben natürlich, ist natürlich Napoleon gestartet als großer Film, über den wir vielleicht auch noch reden werden. Haben wir jetzt schon öfter angekündigt, ne? Ridley Scott. Ich habe bis jetzt auch Positives gelesen. Muss ich sagen, zu dem Film.
Aber ich habe auch schon Negatives tatsächlich, weil es halt, es gibt dann auf Apple Plus dann auch noch den 4-Stunden-Cut. Im Kino kriegt man halt nur so 2,5 Stunden.
Ja.
Und da soll man wohl schon merken, dass das ein bisschen runtergedampft ist.
Naja.
Deswegen damit muss man dann ein bisschen klarkommen.
Ja. Konzentriere dich mal auf deine Recherche.
Hallo.
Hallo. Es gibt auch noch eine Neuigkeit aus dem Godzilla-Universum, das, sage ich auch gerne. Und zwar ist jetzt auch noch Monarch gestartet bei Apple Plus.
Da habe ich Schlechtes tatsächlich auch drüber gehört. Das soll nicht so gut sein. Hast du ihn schon gesehen?
Ich habe die zwei Folgen, stand jetzt sind eigentlich schon 3 Folgen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Ich habe es noch nicht geschafft, die dritte jetzt zu gucken. Machen wieder wöchentliche Veröffentlichung. Ich habe schon die ersten 2 geschaut, weil ich mich sehr drauf gefreut habe. Und ich bin auch so ein bisschen, aber wir haben ja vorletzte Folge in aller Tiefe über Apple TV Plus gesprochen und haben da alle Probleme, die ich damit habe, habe ich da ausgerollt und Monarch scheint wieder genauso zu werden. Also im Moment habe ich auch eher so ein Meh-Gefühl tatsächlich. Und ja, Mal gucken. Ich gucke es jetzt mal weiter, weil ich Godzilla sehr mag. Aber
kam der schon groß vor? Oder?
Nee, gar nicht. Nö, also nur, man ganz interessant, er spielt sozusagen, wir haben uns ja gefragt, wo er eigentlich spielt. Und er spielt sozusagen nach Godzilla von 2013 und vor vielem, was danach passiert. Sozusagen, es gab diesen großen San Francisco, diese San Francisco-Katastrophe, wo Godzilla ja in San Francisco gegen die beiden Mutos kämpft und dort alles zerstört wurde. Und er spielt ja auch in Teilen in Tokio. Und da gibt es dann halt so Warnsysteme, ne? Und es gibt Übungen, Luftschutzübungen und so weiter. Und dann gibt es noch so eine Familiengeschichte und ach ja.
So, jetzt die Geschichte. Ich hab's gefunden. So, es gibt einmal eine Serie, eine Miniserie mit Nathan Fielder und Emma Stone, das heißt The Curse. Mhm. Und es gibt einmal eine romantische Komödie, die bald noch ins Kino kommt, die heißt Anyone But You oder Wo die Lüge hinfällt auf Deutsch, mit Sydney Sweeney und Glenn Powell in der Hauptrolle. Ist es von den beiden Sachen nicht so interessant, aber The Curse, die Miniserie, die hat im Vorfeld so eine Werbekampagne gemacht, wo die beiden der Darsteller und die Hauptdarstellerin halt vor so einem beigen Tapeten-Hintergrund stehen. Der Hauptdarsteller hat so ein weißes Polohemd an. Emma Stone hat so was pinkes Oberteil an und die erzählen was in die Kamera. Und exakt diese Farben und diese Einstellung findet sich halt in einem Werbeformat, wo dann halt der Film gemacht wird, wo dann die Schauspieler genau das auch anhaben. Es wirkt so ein bisschen komisch. Warum haben die das kopiert? Und das ist einfach nur so eine Werbung, wo die beide erzählen, hier, wir haben jetzt hier einmal diesen Film gemacht oder wir haben ja diese Serie gemacht und guckt euch das mal an. Und es wird so ein bisschen komisch. Und tatsächlich kam raus, dass dann die Produzenten des Films, also von Anyone But You, das kopiert haben. Also die haben wirklich dann auch zugegeben, ja, wir haben das kopiert von euch. Das tut uns wahnsinnig leid, dass das passiert ist. Ich so mega, okay.
Aber gibt es eine Begründung dafür?
Nee, also die haben gesagt, das ist irgendwie passiert während der Produktion. Wir haben das irgendwie gesehen und haben es einfach eins zu eins kopiert. Und das ist so mega, weil es ist überhaupt nicht nötig, weil das einfach nur zwei Leute sind, die in die Kamera sprechen, warum man dann das Farbschema sich so klaut. Also, aber hey, und weil es musste sich halt erst Nathan Fielder, der halt Kirsty das zuerst gemacht hat, also die es nicht kopiert hat, der musste sich halt erst erklären, weil der dann erst gesagt wurde, ey, ihr habt das geklaut. Nee, der musste sagen, nee, die haben uns das geklaut. Und dann kam raus, ja, ist wirklich so passiert. Ist ein bisschen merkwürdig, was manchmal in Hollywood passiert. Aber aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich vielleicht auch Überarbeitung und man hat irgendwie, hey, wir brauchen noch kurz ein PR-Ding, wie wollen wir die Leute klein? Hier, ich habe das gesehen von dieser Miniserie, das sah irgendwie ganz cool aus, nehmen wir das mal. Und das ist jetzt Leuten aufgefallen.
Kurios
auf jeden Fall. Aber ja. Aber das ist, glaube ich, auch nur so, bei uns das gar nicht ankommen, weil das ist irgendwie so, das ist halt wirklich nur so ein paar Sekunden, wo die dann so in die Kamera sprechen und kurz sagen, ja, wir haben diesen Film, diese Miniserie gemacht, guckt euch das mal an. Aber gut.
Tja.
Manchmal gibt es auch dumme Skandale.
Dann entlassen wir euch damit in die neue Woche. Viel Spaß bei Filmen, die ihr schaut vielleicht, oder Serien. Und wir können schon mal sagen, nächste Folge wird es weihnachtlich.
Ohoho.
Also bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.